Ja, und herzlich willkommen bei den Retail News Flash, dem Format, in dem Anna Hegenbart, Heidi Chris und Wolfgang Krogmann alle News aus dem Handel zusammengefasst haben, kommentieren und euch damit up to date halten. Viel Spaß dabei!
Unser Retail News Flash Raum ist dafür da, dass wir eigentlich uns unter Gleichgesinnten und Interessierten auch austauschen zu Themen rund um den Handel. Wolfgang, Heidi und ich kommen ja aus verschiedenen Bereichen und schauen uns dann immer die News der letzten zwei Wochen an, was uns, sage ich mal, so am meisten gecatcht hat. Wollen darüber berichten, uns darüber austauschen und sind gerne auch auf euren Input gespannt. Die Woche haben wir auch wieder spannende Themen. Vielleicht kurz zur Struktur dieses Raums. Wolfgang fängt die Woche auch wieder an mit interessanten Kennzahlen. Auch vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu dem, was sich coronamäßig getan hat, kurz und bündig, weil wir damit jeden Tag beschäftigt sind. Unser Thema der Woche ist heute Retail meets Culture. Das heißt, wir haben neue Konzepte entdeckt, die wir euch auch gerne die Woche vorstellen wollen. Neueröffnungen, Modenschauen etc., die sich auch sehr viel um das Thema Kultur, Kunst, Genießen etc. drehen. Und dann gibt es noch ein paar kuriose News, die Wolfgang auch die Woche hier rausgepickt hat. Darauf bin ich auch schon gespannt.
Zu der Corona-Entwicklung kann ich vielleicht noch sagen, also nicht der Corona-Entwicklung, sondern welchen Einfluss hat das auf das Handelsgeschehen? Das Statistische Bundesamt hat jetzt die Zahlen nochmal ausgewertet von März letzten Jahres, als es losging, bis zum Januar 21. Der Einzelhandel insgesamt bei plus 3,2%, das hört sich erstmal gut an. Aber wenn man in die einzelnen Branchen reingeht, dann ist das in der Tat eine Katastrophe. Es beinhaltet nämlich auch E-Commerce. Der ist nämlich in dieser Zeit um 27,8% gewachsen. Das sind alle Branchen, also querbeet. Die Waren- und Kaufhäuser sind gesunken um 17,6%, in einigen Monaten noch viel stärker, als Total-Lockdown war. Und besonders gelitten haben die Textiliten, Schuhverkäufer, Lederwarenanbieter, mit minus 30,7%. Das ist schon ein herber Verlust. Und da ich das von einigen Händlern auch gehört habe, dass sie das Geld immer noch nicht bekommen haben, fällt denen das im Moment sehr, sehr schwer, zurechtzukommen. Ja, es gibt dagegen einige Unternehmen, die haben ihre Finanzzahlen gemeldet. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, die Firma Spreadshirt. Die haben vor 18 Jahren in Leipzig angefangen, T-Shirts zu bedrucken. Ich kann mich noch gut erinnern, da hat man damals drüber gesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass die sich so lange halten. Jetzt nach 18 Jahren haben sie jetzt gemeldet, 170 Millionen Umsatz, 29% Umsatzwachstum zum Vorjahr und haben fast 10 Millionen Produkte bedruckt und in 170 Länder verschickt. Und Spreadshirt steht für mich für einen Trend, den man im Handel beobachten kann, nämlich Personalisierung. Also Produkte, die nicht alltäglich sind, die nicht 1000 Leute auch anhaben, sondern die ich für mich entsprechend designen kann. Ein paar Läden, die haben auch Finanzzahlen gemeldet und auch im Zusammenhang mit Store-Schließungen. Es war einmal Mediamarkt Saturn, die haben per Brief ihren Mitarbeitern mitgeteilt, dass sie 13 von rund 420 Märkten, die es in Deutschland gibt, schließen werden. Das ist jetzt auch keine riesige Zahl, aber sie werden auch gleichzeitig 1000 Arbeitsplätze abbauen. Das ist natürlich, das tut weh für alle, die davon betroffen sind. Das Ähnliches hat Douglas vermeldet. Die haben schon 60 von ihren 430 Stores zugemacht und planen auch noch weitere zuzumachen. Und auch da sind über 600 Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Tina Müller, die CEO, die das alles angetrieben hat, die den Online-Wachstum angetrieben hat, sehr erfolgreich, muss man auch sagen. Die wird natürlich intern jetzt von ihren Mitarbeitern kritisiert, die in Source gearbeitet haben, die fühlen sich hintergangen. Aber der Erfolg gibt ihr recht. Das Umsatzwachstum von Douglas im Online-Bereich war sagenhaft, kann man nicht anders sagen. Und die haben jetzt nochmal 2,5 Milliarden Euro aus verschiedenen Quellen eingesammelt, um das Online-Wachstum weiter zu befeuern und auch da noch mehr Service anzubieten. Also es ist, wie schon bei den vorigen Finanzmeldungen, muss man sagen, ist das immer wieder ein ähnliches Bild. Der Online-Bereich boomt, der stationäre Handel leidet darunter. So, und eine weitere Firma, die inmitten öffentlicher Wahrnehmung steht, ist H&M aus Schweden. Die sozusagen den Spagat versuchen. Auf der einen Seite versuchen sie, die Nachhaltigkeit nach vorne zu treiben, sind da auch sehr weit gekommen, das kann ich bestätigen. Ne, unter dem Titel Reuse and Recycle haben die unglaublich viele Maßnahmen gemacht, auch gute Maßnahmen, das muss man hoch anerkennen. Und andererseits ist auch da das Thema Online-Wachstum, aber in den Läden weniger Umsatz. Das heißt also, auch H&M hat sich entschlossen, seine Ladenstruktur zu überarbeiten. Im letzten Geschäftsjahr sind 63 weltweit von 4.500 Stores geschlossen worden. Das hört sich noch nicht viel an, aber auf der Liste für Deutschland stehen angeblich alleine 100 weitere Store-Schließungen. Und der Umsatz von H&M ist auch insgesamt gesunken auf 18,2 Milliarden. Das ist damit hinter Inditex einer der größten Mode-Player der Welt. Aber wie gesagt, es verschiebt sich eben immer weiter Richtung Online. Und in Deutschland, das ist der größte Markt für H&M weltweit, sind die Umsätze auch um rund 11% nach unten gegangen, von über 3,2 Milliarden auf 2,9 Milliarden. Ja, es bleibt nichts anderes übrig, als Läden zu schließen und sich damit auch von Mitarbeitern zu trennen. Das muss man sagen, wirtschaftlich gesehen ist das nachvollziehbar, aber es tut natürlich richtig weh und sorgt natürlich auch für einigen Trouble innerhalb des Unternehmens. Aber ich denke, ja, sowas Ähnliches werden wir auch noch von anderen Unternehmen hören. Das ist eben das Bild, was wir im Moment haben.
Man merkt schon auch, wie sich dann auch diese großen Filialisten auch neu aufstellen, lokaler werden. Und dann auch dem Klientel in der Stadt widmen.
Ganz genau, ja. Also Stillstand kann man mit Sicherheit nicht vorwerfen, aber diese Veränderungen brauchen natürlich auch Zeit und die laufen immer gegen die unglaubliche Schnelligkeit des Online-Wachstums und vor allen Dingen Rückgang im Stationärhandel. Und Corona hat das jetzt sozusagen beschleunigt, ne, ist nicht schuld daran, aber es hat das Ganze beschleunigt und stellt eben immer wieder die Frage auf, ja, soll ich noch neue Läden aufmachen? Und wenn ja, welches Format, an welcher Stelle und wie sieht die Zukunft vom Einzelhandel aus?
Fängst vielleicht gleich mal an. Wie gesagt, unser Thema der Woche auch heute nochmal Retail meets Culture, also die Konzepte, die wir auch heute jetzt hier weiters vorstellen werden. Ihr werdet merken, dass auch sehr viel Kultur in die Konzeptentwicklung der jeweiligen Marken gegangen. Und ich würde sagen, Heidi, du startest mal mit deinen Highlights der letzten zwei Wochen.
Super gerne. Also überhaupt ich, wo ich 5 Jahre in Venedig gelebt habe und mit Kunst und Kultur ja sehr, sehr viel mich verbindet, habe natürlich diese Woche einiges entdecken können und das teile ich jetzt gerne mit euch. Zum einen natürlich, da kommt man nicht vorbei, war Bräuninger 140 Jahre, am 25.03. War eine Modenschau in der Staatsgalerie in Stuttgart und es war eben anlässlich dieses Firmenjubiläums. Jetzt ist das natürlich nichts so wahnsinnig Neues, dass man jetzt Modenschauen in einem Museum macht. Das hat Carolina Herrera schon im MoMA in New York gemacht oder Lagerfeld im Metropolitan Museum in New York. Also das gab es natürlich schon einmal. Aber also weil sich eben Kunst und Kultur seit jeher inspiriert haben und sich weiterhin inspirieren werden, Bräuninger hat das in dem Sinne jetzt ein bisschen anders gemacht, hat natürlich auch moderne Technologien mitgenommen, hat große Brands gezeigt, also 40 Looks. Die wurden dann natürlich auch gleich online gestellt und konnten natürlich gekauft werden. Es gab dann auch die Möglichkeit, mittels Chat direkt mit den Experten zu sich auszutauschen, zu fragen. Und natürlich auch der Sinn war, das Ganze nachzushoppen. Diese Inszenierung hat ein Multimedia-Künstler gemacht, das war der Michael Conte, der in diesem Sektor natürlich auch schon sehr bekannt ist. Also das Ganze eben am 25.03. Mit Kunst und Kultur hat uns natürlich auch in Wien immer wieder etwas verbunden, nämlich was? Die Kaffeehaustradition. Und da, unweit von meinem Büro in der Spiegelgasse, gibt es jetzt seit dem 30.03. in der Kärntnerstraße 9. Das ist in dem Eck, wo Apple ist, Swarovski und eben neu, das weltweit erste Nespresso-Atelier hat eröffnet. Und es handelt sich eben dabei um ein interaktives, personalisiertes Einkaufserlebnis auf zwei Etagen, rund 370 Quadratmeter. Am Tag der Eröffnung gab es schon die Möglichkeit, interaktiv, also 360 Grad, da durchzumarschieren, um sich das dann anzuschauen. Es gab dann natürlich, weil Wien natürlich bewusst aufgrund der Kaffeehaustradition ausgewählt wurde, das erste weltweite Atelier zu sein, hat es dann natürlich gegeben eine Fiaker-Fahrt. Es hat dann natürlich gegeben ein super Opening-Event mit Barf Stellar, der dann mit klassischer Musik kombiniert das Ganze präsentiert hat. Das war total beeindruckend. Und diese Screens, also die verbinden beide Geschosse und die zeigen sehr viel Natur, Blumen, Blüten, also alles, dieses Grüne, diesen grünen Gedanken, diese Nachhaltigkeit wird da suggestiert. Und diese spielt natürlich in diesem ganzen Laden auch eine große Rolle. Das heißt, die Möbel wurden auch aus nachhaltigen Materialien produziert. Es ist dann, natürlich ladet man dann auch zum Verweilen ein, genau in dieser Ecke, Anna, die du jetzt gezeigt hast, wird dann zukünftig, sofern es dann halt möglich ist, aus hygienetechnischen Gründen, kann man dann dort sich hinsetzen und Kaffee genießen. Es gibt dann auch natürlich eine Station für Becher, Gravur, also da kann man sich seinen eigenen Becher beschriften lassen. Und was noch gibt, es gibt eine Pre-Loved-Abteilung für gebrauchte Maschinen. Also gibt es jetzt Pixion Cities zum Beispiel und die bekommen dann ein Second Life und auch natürlich 2 Jahre Garantie wird ihnen vermittelt. Also da geht die Nachhaltigkeit weiter. Weiters wird dann auch ab Juni setzt man dann mittels Augmented Reality Technologie auf noch mehr die Möglichkeit, in diesen Prozess eintauchen zu können, also in die Welt des Kaffees. Nespresso hat jetzt den 15. Standort eben in Österreich und lohnt sich, da hineinzugehen. Es gibt jetzt auch eine neue Maschine, die hat neue Kapseln, die sind so halbrund, wird mit Zentrifuge verarbeitet. Da braucht man dann gar nichts mehr drücken. Der Code, der da oben steht, erkennt alles selbst, macht auch alles quasi selbst. Ja. Also hat sicher zu tun mit neuen Patenten, damit man die abgelaufenen, dass man wieder was Neues bringt und dann natürlich jetzt wieder die Leute anzieht. Also aber durch die Bank ganz interessant und nett zu sehen und zum Glück wieder ein neuer Magnet, der die Menschen dann in den ersten Bezirk bringt.
Gut, und also vor allem auch der Leerstand weg. Also ich bin ja da auch oft an dieser Ecke vorbeigegangen, hatte dann schon geschmerzt, diese Beklebung noch länger mit anzusehen. In der Hinsicht, das ist jetzt natürlich ein schönerer Anblick. Heidi, aber Wolfgang, trinkt ihr einen Espresso oder?
Ja, ich gebe zu, tue ich.
Ich muss nur sagen, Anna, du hast recht mit dem Leerstand am Graben. Natürlich ist die Filiale, die aktuelle, jetzt rausgezogen. Also ich bin schon gespannt, was dort dann reinkommen wird.
Sehr schön. Espresso, ja. What else? Ja. Genau, ich würde da gleich mal weiter ansetzen.
Nach London.
Nach London reisen wir jetzt. Heidi, vielleicht kannst du ja dann auch übernehmen. Ich habe auch ein paar Fotos dir geschickt von dem neuen Farfetch The Brown Luxuskaufhaus. Und zwar das Luxuskaufhaus Browns hat seinen neuen Flagship-Store in London eröffnet, beziehungsweise wird es am 12. April eröffnen. Und das steht ja im Eigentum von Farfetch. Farfetch ist ja eine der marktführenden Luxus-Online-E-Commerce-Plattformen, Marktplätze. Und die haben wirklich in den letzten 3 Jahren an ihrer Vision eines Store of the Futures gearbeitet. Ich glaube, die hatten da auch ihr eigenes Lab. Und das steht wirklich unter einer strategischen Initiative, nämlich Luxury New Retail, mit der daran gearbeitet wird, eben die Luxusindustrie zu digitalisieren. Die haben da natürlich das Know-how, die haben da ja ihre ganzen Tech-Experts über ihren Marktplatz. Und in dem Store arbeiten die mit interaktiven und vernetzten Spiegeln schon. Das heißt, man steht dann wirklich auch in der Umkleidekabine. Du kannst direkt über Touchscreen dann den Mantel in der Größe bestellen. Der wird dir gebracht. Du kannst ihn direkt zur Kasse liefern lassen und der wird dir da eingepackt oder nach Hause geschickt. Die haben auch im Store eigene High-Touch-Services. Das heißt, da steht zum Beispiel ein Schuh in so einem Hologramm-ähnlichen Glasvitrine. Du kannst ihn dann via Touchscreen personalisieren, deine Farben anpassen etc. Und natürlich hast du auch viele interaktive Bereiche, die wirklich auch zum Spielen einladen sollen. Das heißt, es steht wirklich nach dem Motto, also da habe ich ein Zitat rausgenommen von Farfetch, die sagen, it's like inviting people into your home, you always want them to stay for longer, because the more fun you'll have. Das heißt, die setzen hier natürlich auch ganz stark daran, die Aufenthaltsdauer im Store zu steigern. Es ist nicht nur shoppen. Die hatten früher einen 2-Etagen Showroom oder Store und jetzt sind die auf 4 Etagen geswitcht. In dem Store sind zu finden Fashion, Accessoires, auch Homeware, Parfums, Schmuck, Uhren und auch ganz oben dann ein Restaurant und auch wieder so ein Innenhof. Da sieht man wirklich auch, was wir ja schon letztens präsentiert haben, dieser Pariser Flagship-Store, der amerikanische, der in Paris sein neues Zuhause gefunden hat, auch dieses H&M-Konzept. Es ist wirklich alles so ein Rundum-Paket und es ist einfach nicht nur noch Bekleidung oder Schuhe in einem Store. Um auch auf unser Motto der Woche hier einzugehen, was die auch machen. Die haben dann eigene Räume, wo die wirklich rotierende Erlebnisse einführen. Das heißt, das erste wird zum Beispiel sein, eine Fotoausstellung von eben dann einem lokalen britischen Fotografen Juno Calypso. Also ich persönlich kenne ihn jetzt nicht, aber bin jetzt auch nicht so into the British art scene. Und dann hat er eben ein wechselndes Programm, was eben auch die Community wirklich catchen soll. Das heißt, es ist zum Beispiel dann einmal so eine Hypnose-Therapistin da, Michelle Ocelli. Dann kommt einmal eine berühmte Nail-Artist, dann gibt es auch Tattoo-Artist etc. Das heißt, alles, was für die Klientel spannend sein kann, wird da wirklich hergeholt, sodass sie dann auch jedes Mal dann auch eine neue Story zu erzählen haben. Und freue mich schon, wenn man auch wieder reisen kann nach London, dann besuche ich das auch auf jeden Fall. Also steht schon viel auf unserer Agenda hier die nächsten Monate, wenn wieder alles möglich gemacht wird zum Reisen.
Und Dubai auch, ne?
Genau, Dubai ist der Next Step. Heidi, wir haben ja gestern drüber geredet. Viele reisen ja auch gerade aktuell nach Dubai. Ich glaube, da sind auch gerade die Reisebedingungen ganz angenehm, sodass man da gerade relativ gut hinkommt. Du hast gestern gesagt, da sind gerade viele Influencer, ne, Heidi? Sonnenschein und Blick auf die neue Markthalle, nämlich Time Out Market in Dubai. Und zwar, wir sehen ja immer mehr, wie Markthallenkonzepte, an Bedeutung gewinnen. Viola war ja auch verantwortlich, jetzt gerade auch für die Wilmersdorfer Kasen in Berlin. Da hat sie ein super Markthallenkonzept entworfen, super vermietet mit spannenden Konzepten. Und in Dubai macht jetzt eben dieser Timeout Market auf. Das ist der 7. Standort für das Konzept auf über 4.000 Quadratmeter. 300 Quadratmeter Terrassen mit Blick auf den Burj Khalifa. Da werden wirklich 17 Küchen sein. Das sind natürlich wieder breit gefächert. Ne? Das geht dann von Faux über Falafel und hast du nicht gesehen. Drei Bars, auch mit dann den typischen Signature-Drinks, die man dann auch in den Bars in Lissabon und Miami finden kann. Und das wird dann auch wirklich, ja, soll auch der neue Hotspot sein. Ne? Auch um wieder auf natürlich das Thema der Woche auch zurückzukommen. Natürlich neben dem Food- und Gastro-Erlebnis wird es natürlich hier auch umfangreiche ja, Kulturerlebnisse geben, wenn es, sage ich mal, die ja, Corona-Bedingungen dann auch wieder zulassen. Begonnen wird mit so einer Art-Installation von der brasilianischen Künstlerin, die jetzt auch in den Emiraten lebt, Tarsila Schubert. Und sobald Corona es dann auch wieder zulässt, gibt es natürlich dann diverse Live-Musik, Open Mics, Poetry, also Dichtungslesungen, Comedy-Shows etc., was dann auch regelmäßig stattfinden wird. Genau, das vielleicht zu viel zu Timeout Market. In Berlin geht es ja auch weiter, sage ich mal, mit diversen Marktkonzepten. Wir kennen es ja, Markthalle 9 in Amsterdam, sind ja die Foodhallen auch sehr bekannt, wer die kennt. Und in den ehemaligen Potsdamer Platzarkaden richtet sich ja auch bald ein neues Markthallenkonzept ein. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn man darüber dann Näheres berichten kann, wenn da Details bekannt sind. Wird jetzt nicht Timeout Market, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, El Mercato, glaube ich. Aber genau, sowas macht den Leuten Spaß und davon wird sicherlich auch ja noch bald viel mehr geben. Genau, Heidi, haben wir sonst noch etwas Kulturelles? Wolltest du noch über den Juwelier berichten diese Woche?
Ja, natürlich wollte ich das. Also wir haben jetzt ja die Reise gemacht. Du warst ja heute schon einmal in London, dann waren wir unter anderem in Dubai. Jetzt gehen wir wieder zurück nach London und das mit großer Freude und schauen in die Zukunft. Warum? Denn am 12.04. nächste Woche wird der Juwelier Gusens seine erste internationale Boutique eröffnen in London, Mayfair's Burlington Gardens. Und die ist nicht groß, die ist nur 29 Quadratmeter, aber es ist in einer Zeit, wo die eröffnet wird, in der Luxusunternehmen versuchen, eben ihre Präsenz im schnell wachsenden Schmucksektor zu erweitern. Und wer ist jetzt dieser Robert Gusens eigentlich? Der ist ein guter Freund von Gabriella Chanel gewesen, also war in den 50er Jahren, hat er begonnen mit seinem Handwerk, wirklich ganz wunderbar, war bekannt für skulpturale, vergoldete Kreationen mit Kristallen, Halbedelsteinen und war immer mit Gabriella Chanel unterwegs. Er hat jede freie Minute in einem Museum verbracht, war sehr kunstaffin, war wirklich sehr begeistert und begnadeter Handwerker. Und ist auch ein Teil von Chanels 2002 gegründeten Metier d'Art. Also ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Französisch leider kann ich nicht. Aber das ist eine Vereinigung, wo 26 Kunsthandwerkateliers arbeiten. Und da gab es dann auch immer eine Schauenreihe, die jedes Jahr in eine andere Stadt geführt hat, die eben einen Bezug zu Gabriel hatte. Und neben Chanel wurde auch der Schmuck, der eben so bekannt ist, auch für andere Pariser Haute Couture-Häuser gemacht, wie unter anderem Yves Saint Laurent, Christian Dior, Jean-Paul Gaultier etc. 2006 ist Robert Gusens gestorben. Zuvor hat er noch entschlossen, sich im Jahre 2005 seinen Betrieb jetzt ganz unter die Ägide von Chanel zu geben. Das hat diesen Grund, weil das Haus Chanel offenbar Kunst und Handwerk von außergewöhnlichen Betrieben unter seine Fittiche steckt, auch finanzieller Natur. Also die geben ihn, also diesen Handwerksbetrieben und auch eben diesem Juwelier einen finanziellen Background, dass der wirklich sich auf das Arbeiten konzentrieren kann und das Handwerk erhalten kann. Also das finde ich auch großartig und passt natürlich jetzt sehr gut in diese Woche.
Diamonds are girl best friend.
Unter anderem, ja. Also,
ich habe immer gesagt, wir Männer hätten doch eine Chance, ne? Aber nichts ohne Diamanten.
Nee. ich würde auch sagen, für manche die Diamanten ist das andere ja, Food. Spannendes, neues Food-Thema mitgebracht, das wahrscheinlich auch adaptiert ist an ja, die Gegend, wo es auch aufgemacht hat. Und zwar nennt sich das Pudu Pudu. Heidi, ich habe da dir auch ein Foto geschickt. Sieht super aus, von außen, auch von innen. Und zwar hat der erste Pudu Pudu Store in L.A. Aufgemacht, Venice Beach. Und zwar ist das das erste Pudding-Konzept von der Dr. Oetker Hospitality Group. Und da geht es darum, dass die Pudding verkaufen, der ist auf 0 Grad runtergekühlt. Und das Motto von denen ist, this is not your grandma's pudding, we'll be creating edible art for you. So, ne? Also das passt dann wieder auch wieder zum Thema der Woche. Natürlich diese Food oder Puddings sind natürlich very Instagrammable. Da habe ich jetzt, glaube ich, kein Foto geschickt, aber wenn ihr mal auf Instagram eingebt, Pudu Pudu, kommen da schon die schönen Becher, kann man jetzt vielleicht ein bisschen mit Frozen Joghurt vergleichen, jetzt so vom Feeling her, würde ich jetzt mal sagen, da gibt es dann natürlich auch verschiedene Pudding-Flavors, Kokosnuss, Ananas, Wild Blueberry, Kurkuma. Und dann hat man da eben ganz kreative Superfood-Toppings drauf, wie Spirulina, Esbeereblüten, Erdbeerstaub, Toffee-Popcorn. Und ja, da will man eben den Pudding wieder moderner machen. Also wirklich cool, coole Idee, sieht auch toll aus. Und ich glaube, der kostet eine Portion $11.50. Wenn man das vergleicht mit einer Kugel Eis dort in Venice Beach auf der Strandpromenade, kostet da eine Eiskugel $5.50. Also kann man so mit 2 Kugeln Eis vergleichen. Cooles neues Konzept, das sich dort Dr. Oetker da einfallen hat lassen. Und 2 weitere Filialen sollen da eben auch folgen. Und das Ziel ist da eben dann, ja, Pudding als Kunst zu genießen und dann natürlich auch auf Instagram zu posten. Hast du ein Gusto bekommen, Wolfgang?
Ja, ich bin gespannt, ob das auch in Berlin umgesetzt wird. Denn zumindest was das Posten auf Instagram anbelangt, wird man dort demnächst ordentlich unterstützt. Die alten Litfaßsäulen, die wir alle kennen mit Werbung, die werden dort zusätzlich ausgestattet mit so kleinen Funkmasten und mit so einem speziellen System, sodass man in 200 Meter Umkreis dann auch ein gutes Netz hat, um alle digitalen Angebote, die die Firmen so haben, auch tatsächlich nutzen zu können. Und so, und dann hat in Berlin da noch was aufgemacht, da bezweifle ich, dass Eis so teuer sein darf. Und zwar hat die Berliner Stadtreinigung, die hat eine sogenannte Noch-Mall. Ne? Also das ist jetzt die Konkurrenz zu eurer großen Mall, heißt die Noch-Mall, also wie nochmal. Das ist ein Geschäft, in dem gebrauchte Möbel, Elektrogeräte, Haushaltswaren, Klamotte, Kinderspielzeug, Bücher und so weiter als Secondhand gut verkauft werden soll. Und das Ganze wird begleitet auch von Aktionen, also die lassen sich da was anderes einfallen, haben da auch ein Repair-Café, also da werden Sachen repariert, eingebaut und die eben auch ganz neu das Einkaufen dort erfunden haben oder wollen. Also gerade während der geschlossenen Lockdown-Phase oder während der Lockdown-Phase gab es dann die Möglichkeit mittels WhatsApp und Collect Remote zu shoppen. Das heißt also, Mitarbeiter sind durch die Regale gegangen, haben mit ihrer Kamera Produkte abgefotografiert oder gezeigt. Und wenn dann ein Kunde irgendwas gesehen hat, meinetwegen eine Vase, dann hat er gleich gesagt, oh, das leg mir das mal zurück. Und dann musste er natürlich immer noch dahin kommen, die versenden nicht, musste er noch dahin kommen, um das abzuholen. Aber immerhin, die haben sich da was einfallen lassen. Und ich muss sagen, das ist mal wieder so ein Beispiel dafür, dass wenn Leute, die nicht jahrelang im Retail gearbeitet haben, so wie ich, die gehen an manche Sachen ganz anders ran und sagen, ja, warum machen wir denn, ne? Die Stadtreinigung in Berlin zeigt jetzt, wie in Corona-Zeiten Einzelhandel funktionieren kann. Ist doch ein Ding, ne? Die haben mit Sicherheit keinen Retail-Experten sozusagen in ihren Reihen gehabt. Und ja, das fand ich schon ganz kurios. Ja, und ein anderes großes Unternehmen, die lassen sich auch gerade, oder die lassen sich schon seit geraumer Zeit viel einfallen, aber habe ich diese Woche gelesen, Tchibo, die sitzt ja hier auch in Hamburg, die haben jetzt im Angebot Abos für Elektrofahrzeuge, und zwar einmal kann man für 780 Euro einen Tesla leihen für diesen Betrag pro Monat für ein Jahr oder ein Fiat 500e für 290 Euro. Und das ist so ein Abo-Modell, also all-inclusive. Das heißt quasi die Leihgebühr plus Versicherung plus Reifenwechsel plus Wartung und alles, was sonst noch dazugehört. Ja, da kann man wenigstens mal vielleicht für eine ganze Zeit lang ein schickes Auto fahren und ausprobieren, ob das so mit Elektro alles funktioniert.
Ja, war ja doch Ostern. Wir waren ein bisschen skeptisch, ob wir jetzt über die Osterfeiertage auch in einer Stunde füllen können. Aber Gott sei Dank passiert ja immer sehr viel. Ist ja immer auch positiv zu sehen, auch wenn Wolfgang uns natürlich über viele Ladenschließungen, Mitarbeiterabbau informiert hat. Es ist einfach momentan die Zeit, aber dafür tun sich auch immer neue Sachen auf, wie wir gesehen haben. Es entwickelt sich dann in anderen Bereichen. Digitale Marktplätze machen Stores of the Future auf. Alteingesessene Department Stores bewegen sich auch mehr in den digitalen Bereich mit tollen Fashion-Shows, wo, sage ich mal, dann auch die Looks direkt dann online shopbar sind. Manche großen Flächen in zum Beispiel der Wiener Innenstadt füllen sich auch wieder mit neuen Konzepten. Gastronomie, wie auch Wolfgang gesagt hat, in Amerika geht es auch wieder peu à peu weiter. Dr. Oetker entwickelt neue Konzepte. War ja auch spannend, hatten wir auch schon mal vor 2 Wochen gesehen, dass da auch solche andere Konzepte im Kosmetikbereich, neue Barbershops aufmachen und da, sage ich mal, auch die personalisierten Schienen fahren. Das heißt, es tut sich immer einiges, gerade auch diese Abo-Modelle, wie Wolfgang jetzt noch am Ende berichtet hat, in Bezug auf Tesla, sieht man ja auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise The Female Company, die sich auch auf das Abo-Modell stützen mit Damenhygieneartikel, Matt-Jeans, die bei Jeans-Abos auch aufs Abo-Modell setzen oder so auf sogenannte Leasing-Verträge. Das heißt, da bin ich auch gespannt, was sich da im Retail-Feld in den kommenden Jahren noch in Bezug auf dieses boomende Abo-Modell tun wird. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen ganz schönen Abend und freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, bleibt alle gesund, ne? Bis zum 21. April.
21. Genau, sehr gut. Vielen Dank, schönen Abend.
Ciao, ciao. Schönen Abend, danke. Schönen Abend.